willkommen zurück beim Partnerbank-Podcast Wirklich Reich. Wir reden über mehr als nur Geld. Ich bin Savanas Enayati und schön, dass ihr wieder dabei seid. Zunächst möchte ich mich ganz herzlich bei euch Zuhörerinnen bedanken für die vielen lieben Rückmeldungen zu Folge 1 und 2. Wir haben uns sehr, sehr, sehr gefreut, auch darüber, dass einige geschrieben haben, sie haben das dann sogar zweimal angehört, dann mit ihrem Mann oder sogar mit den Kindern, und dass eben viele meinten, sie hätten so viele Impulse mitbekommen für die Familie und hätten sich dann über den Podcast hinaus sehr mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und das freut uns sehr und wir freuen uns auch immer über Anregungen zu neuen Themen. Und in diesem Sinne freue ich mich sehr, heute meine zweite Schwester, die Jasmin Etahadie, begrüßen zu dürfen zu diesem Podcast. Sie verbindet zwei Welten. Sie leitet einerseits ein IT-Unternehmen und war und ist immer sehr IT-affin gewesen, wie ich finde. Und darüber hinaus ist die Jasmin ein sehr, sehr vielseitiger Mensch, also gehört für mich eigentlich zu den vielseitigsten Menschen, die ich so kenne in meinem Umfeld, weil sie verbindet Kunst und Kultur und Psychologie und Wissenschaft und ist so interessiert. Und ich denke auch, dass sie hat ja Publizistik studiert und dann in London noch einen Master gemacht in einer Disziplin, die sich nennt Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft und die Einflüsse aufeinander. Und ich glaube, dass sie dadurch wirklich so einen ganzheitlichen Blick auf viele Themen hat. Und deswegen freut es mich ganz besonders, dass sie heute meine Gesprächspartnerin ist.
Danke, Savi, für die netten Worte.
Ja, gerne, Jasmin.
Ich freue mich auch, dass wir uns heute unterhalten können.
Ich hoffe, es ist okay, weil zwischendurch werde ich wahrscheinlich Jassi sagen, dein Spitzname. Aber
bemühe
mich mal, zumindest am Anfang noch bei Jasmin zu bleiben, damit es ein bisschen auf dieser professionelleren Ebene wir mal starten. Und dann, glaube ich, ist es ganz normal, dass man dann ins Persönliche übergeht. Ich habe dich heute eingeladen, also aus vielen Gründen natürlich, aber auch, weil du vor circa einem Jahr ein Kinderbüchlein herausgebracht hast mit dem Namen Sparsamkeit ist ein großer Schatz. Und diese Bücher haben so starke Resonanz erfahren, also von Hortpädagoginnen, die das jetzt nutzen, bis über Tagesmütter, die uns angeschrieben haben, ob sie welche haben dürften, bis über Kindergärten. Also ich war selber so positiv erfreut darüber, wie viel Resonanz die bekommen haben. Und wir haben ja dann auch im Rahmen der Partnerbank Akademie dann auch begonnen, dass wir Elternworkshops anbieten und waren dann, wir sind zum Beispiel auch in unseren Nachbarländern sehr engagiert und sind dann eingeladen worden in eine internationale Schule in Bratislava, wo wir so einen Workshop für 60 Eltern gemacht haben und dieses Jahr im Frühling auch wieder dort sein werden. Und jetzt meine Frage an dich, Jasmin. Was hat dich bewogen, bei all dem, was du ja so zu tun hast, und du bist ja immer sehr beschäftigt, dass du auch ein Kinderbüchlein geschrieben hast?
Danke, Savi, das ist eine gute Frage. Ich denke, es hat eigentlich damit begonnen, dass Finanzwissen ein Thema ist, das mich ja nicht nur beruflich begleitet, sondern auch natürlich privat und immer wieder in Gesprächen auftaucht, in der Familie, im Freundeskreis, generell im Alltag. Und das ist eigentlich dort, wo die spannendsten Fragen beginnen. Wir haben ja gemeinsam mit der Partnerbank schon früher begonnen, Finanzwissen speziell für Frauen zu fördern und tun das ja bis heute. Und im Austausch mit meinen Freundinnen darüber ist auch schnell klar geworden, ja, okay, aber viele von uns sind inzwischen auch schon Mütter. Und wie bringen wir eigentlich den Umgang mit Geld unseren Kindern bei? Mir ist eben dann bewusst geworden, dass viele finanzielle Themen stark auf Erwachsene ausgerichtet sind. Zum Beispiel für Kindergartenkinder, ich meine, sind jetzt Begriffe investieren oder Altersvorsorge wirklich nicht relevant, ne? Und überhaupt auch sehr abstrakt. Aber was Kindergartenkinder zum Beispiel sehr wohl kennen, ist das Gefühl, sich etwas zu wünschen, etwas haben zu wollen. Sie lernen auch schon langsam, dass Ressourcen nicht unbegrenzt sind und man eben nicht alles haben kann oder nicht alles sofort haben kann. Und ja, und da habe ich eben angesetzt und begonnen, eben nur eigentlich für die paar Kinder in meinem Umfeld. In Gedanken hatte ich meinen kleinen Neffen und die Kinder meiner Freundinnen, ein kleines Büchlein zu entwerfen, gemeinsam mit einem Freund von mir, der die Illustrationen gemacht hat. Und der Fokus lag eigentlich bewusst auf ein erstes altersgerechtes Umgehen mit Ressourcen und warum es in Ordnung ist, sich auch was für später aufzuheben. Also sparsam zu sein. Können ja nachher noch ein bisschen drüber reden. Sparsamkeit ist ja immer ein bisschen so mit Verzicht verbunden und nicht positiv assoziiert und so. Aber darüber reden wir nachher noch, wie man das vielleicht etwas anders in einem anderen Lichte sehen kann. Aber ursprünglich war es eben als kleines Projekt gedacht und umso mehr hat es mich dann überrascht, dass es dann auch über die Partnerbank schließlich viele Familien erreicht hat, auch über die Landesgrenzen hinaus und dass es eben viele als hilfreich empfunden haben, was mich sehr freut. Was ich interessant fand, ist, dass dieses Büchlein ist ja sehr einfach gehalten, aber dann später auch dieses Thema, man kann sich Bücher auch leihen, Thema Ressourcen, Wasser, Elektrizität, Beziehungsreichtum, Freundschaften. Und ich glaube, dass dieser ganzheitliche Blick eben, der auch in diesem kleinen Kinderbüchlein zutage kommt, dass das viele angesprochen hat. Also im Sinne auch schon von klein auf, dieses Thema wirklich reich zu sein, ein bisschen breiter zu sehen und auch im Kind schon von klein auf zu fördern. Meine Frage an dich, Jasmin, also ich habe dich ja in Erinnerung, dass du immer so ein Sparschwein hattest und auch sehr, also kind, immer, ja, also sehr eigentlich auch mit Freude gespart hast. So. Und jetzt wissen wir ja alle, dass dieser Weltspartag, so wie der früher war, das war ja schon so eine Art Familienevent. Also man ist da gemeinsam hin und Luftballon und Ding und das und so weiter und so fort. Und jetzt hat das aber trotzdem nicht mehr ganz so diesen gesellschaftlichen Wert wie früher. Also ich habe auch Freundinnen, die sagen, du, in meiner Gemeinde wird es überhaupt nicht mehr so praktiziert. Und also es ist irgendwie nicht mehr ganz so einfach, dieses Sparritual, sage ich einmal, in der Familie zu fördern. Wie denkst du, könnten wir Erwachsene Kindern helfen, dass wir auch in dieser Welt, wo sozusagen jetzt weg von Sparen hin zu jetzt sofort und am liebsten schon gestern Einstellung, wie wir da Kindern und Jugendlichen helfen könnten?
Ich denke, das Thema ist ja jetzt nicht einfach nur das Sparen des Sparens Willens, ja, sondern die Haltung dahinter. Und das ist, glaube ich, das Thema, was wir übrigens überlegen können, dieses Sparen wozu. Und das Wozu ist ja das, was einen motivieren sollte. Ich fand das ganz interessant, weil ich habe ein Buch gelesen von Elisabeth Lukas, ist ja eine bekannte Psychologin in Österreich und die Meisterschülerin von Viktor Frankl. Sie hat ein Buch geschrieben über sinnvollen Verzicht. In einem anderen Kontext, nicht im Kontext der Finanzbildung, sondern im Kontext eigentlich der psychischen Gesundheit. Da spricht sie eben davon, dass Verzicht ja selber nicht Freude bereitet, das okay. Wissen wir, aber es macht Platz für Freude. Das heißt, wenn wir auf etwas verzichten, dann spüren wir dann nachher, wenn wir dann etwas bekommen, eine viel größere Freude dabei, ja, als wenn es sowieso die ganze Zeit da ist. Das hat was mit unserer Psyche zu tun, wir brauchen einen Grund, worüber wir uns freuen können. Und wenn man halt ständig etwas hat, dann ist es eben nicht mehr etwas so Besonderes für einen und man hat dann vielleicht auch nicht mehr so dieses starke Gefühl der Freude damit verbunden. Das heißt, generell diese Idee, dass man auch etwas einmal auf etwas verzichten kann, ist nicht etwas Ungesundes. Ungesund wäre es nur dann, wenn man aus Angst, also aus einem Negativmotiv verzichtet. Es wäre dann auch nicht sinnvoll. Ja? Also zum Beispiel zu sagen, lass uns sparen, weil wenn wir nicht sparen, dann passieren die und die und die schrecklichen Dinge und ja. Dann können wir uns das und das und das nicht mehr leisten. Ist nicht hilfreich im Vergleich zu, wenn man sagt, wir sparen für etwas. Ja, lass uns sparen, lass uns jetzt das und das nicht kaufen, weil wir wollen ja doch auf Urlaub fahren und wollen doch da gemeinsam das vielleicht diese Zeit schön verbringen und lass uns auf das hinsparen. Ja.
Aber das heißt eigentlich jetzt so für uns Eltern oder Großeltern oder Menschen, die viel mit Kindern zu tun haben, dass wir unseren Kindern an sich etwas Gutes tun, wenn wir ihnen das möglich machen, noch Vorfreude zu empfinden, oder? Weil wenn du sofort etwas bekommst, hast du nicht diese Vorfreude. Und das Zweite ist, dieses Thema auch, sich auf etwas zu freuen und irgendwie selbstwirksam dabei zu sein, oder dass du das Gefühl hast, ah, ich habe dann mitgeholfen, ja, weil wir das und das und das zum Beispiel nicht gemacht haben, konnten wir dafür diese gemeinsame Reise machen oder ein gemeinsames Erlebnis haben. Was ich jetzt für mich mitnehme, ist, dass man eben nicht diese Horrorszenarien denkt, Kind.
Angstszenarien.
Ja, genau.
Angstförderndes.
Genau, dass man sagt, du, wenn wir uns das kaufen, gehen wir jetzt unter oder wenn wir das und das machen, ist ganz aus. Also, dass man sozusagen wirklich positive Gefühle, oder, mit dem Sparen verbindet. Und da muss man, glaube ich, aber als Eltern auch mit sich selbst anfangen. Weil im Vorfeld unseres Gesprächs habe ich auch mich bemüht, wirklich viele Gespräche auch noch einmal zu führen, jetzt unabhängig davon, was uns sowieso im Berufsalltag begegnet. Und da haben zum Beispiel auch einige zu mir gemeint, ja, zum Beispiel ihre Eltern sind schon einfacher aufgewachsen. Oder zum Beispiel eine meinte, ja, du, meine Mutter hat immer die Kleidung getragen, also vom Flohmarkt. Und das hat sie so gestört, weil es gibt ja auch Menschen, die stört es ja gar nicht. Aber in dem Fall hat es sie gestört. Und sie hat gesagt, ich habe dann schon gemerkt, dass sie bei mir und meiner Schwester halt überkompensiert hat. Also sie sagt, ich habe alles bekommen. Und sie sagt, sie würde es dann bei ihren Kindern wieder anders machen. Und ich glaube, dass wir ganz oft unbewusst, also das ist mir überhaupt jetzt aufgefallen, aber leider bin ich jetzt schon 47 und die drei Kinder sind schon relativ groß, ja. Aber also wie viel man unbewusst von seinem eigenen Mindset rund ums Geld und viel mehr weitergibt, ja, ist schon gut, wenn wir innehalten. Und vielleicht, wenn dieser Podcast hilft, auch die eigenen Mindsets ein bisschen zum Geld und darüber hinaus zu reflektieren, was du jetzt eben sagst, ja, können wir ja, glaube ich, auch schon der jungen Generation helfen, so einen gesunden Umgang mit Geld zu haben.
Ja, also ich glaube, alleine das Gespräch über Geld, ich finde das ja toll, dass auch, man jetzt, wenn wir jetzt nicht auf die Kinder zugehen, sondern auf Jugendliche schauen, die zum Beispiel auf Social Media und so weiter sind, es gibt eben jetzt einfach viel mehr Möglichkeiten, Finanzwissen sich anzueignen, natürlich immer in unterschiedlicher Qualität auch. Und über Geld zu reden. Was ich besonders toll finde, ist, dass einfach auch viele junge Frauen sich mit dem Thema Geld verdienen, Geld investieren, Geld sparen etc. Auseinandersetzen, selbstständig und sich da Finanzwissen aneignen und nicht im Dunkeln tappen, wie das manchmal die Generationen vorher eben machen mussten aus verschiedenen Rollenbildern und so weiter heraus. Das sind natürlich neue Lebensrealitäten. Und ich glaube, das ist etwas, was man sich bewusst sein muss. Dass wir sagen so oft, und man hört das so oft, ja, in meiner Kindheit war es so oder da war das noch so und so sollte das sein. Und wieso ist die Jugend von heute?
Die Arme.
Ja, die Jugend von heute immer. Das gibt es ja schon seit Hunderten oder Tausenden von Jahren, dass man immer auf die Jugend von heute schimpft.
Aber sagt man nicht, dass auch die früheren griechischen Philosophen
gesagt haben,
so furchtbar war die Jugend schon vor 2000 Jahren, hat man immer schon
Das ist überhaupt nichts Neues. Und aber die Wahrheit ist einfach, dass die Generation, oder zumindest ist es so, wie ich es sehe, ist eine Generation, die in einer ganz anderen Konsumwelt lebt als früher.
Ja. Kannst du das ein bisschen näher beschreiben, was so deine Beobachtung ist?
Ja, meine Beobachtung ist, alleine wenn wir jetzt mal nur Konsum über die Medien einmal betrachten, was hast du früher gehabt? Du hattest, also unsere Großelterngeneration ist ja nochmal, gerade mal, wenn die einen Fernseher gehabt haben oder so, ja. Aber wir sind ja aufgewachsen mit Fernsehen, Werbung im Radio, die Plakate, die aufgehangen sind, Werbung in Magazinen, ja. Und die waren dann auch breiter gestreut im Fernsehen, da hast du halt, bis es dieses mehr zielgruppenorientierte Fernsehen, Privatfernsehen gab, hast du halt viel breiter gestreute Werbungen gehabt, von der Hausfrau bis zum Manager, bis zum Kind da und dort. Also du hast nicht so viele ganz genau auf dich ausgerichtete Werbungen bekommen und du hast auch nicht so viel Zeit mit Medien verbracht. Und jetzt ist es einfach eine andere Realität. Die Jugendlichen, die haben ihr Handy ja ständig bei sich, in ihrer Freizeit, auf der Bushaltestelle, im Zimmer. In verschiedensten Situationen bist du am Handy und bist dann oft entweder auf Social Media oder halt, viele machen auch diese Computerspiele und sowohl bei den, also oder diese Handyspiele und sowohl bei den Handyspielen und aber auch im Social Media wirst du ständig mit Werbung konfrontiert, die genau auf dich und deine Wünsche und deine Entwicklungsstufe, wo du eben jetzt gerade bist als Jugendlicher, abgestimmt sind und auch schon erkennen aufgrund deiner Browser-History, also wie du halt dich im Internet verhältst, erkennen, was die Dinge sind, die dich interessieren. Also die gehen genau auf das ein, was du möchtest, und man will dir das verkaufen. Und bei den Social-Media-Themen natürlich, das ist Influencer spielen eine große Rolle. Das sind halt Menschen, die dir irgendwie nahe sind auf einmal. Du hast jeden Tag, sie verfolgst du ihr Leben mit, und das ist halt Leute, die einen interessanten Lifestyle führen und die tun dann immer Produkte mitverkaufen, und du weißt ja, dass das Produkte sind. Das wird öfters als Anzeige angezeigt, manchmal vielleicht auch nicht. Und trotzdem lässt man sich dann davon beeinflussen, ist dann viel mehr zum Konsum angeregt. Das gab es einfach in unserer Generation in diesem Ausmaß nicht, dass de facto du in deiner Hosentasche ständig die Werbung mitgenommen hast, überall hin, und dann auch das Kaufen so einfach geworden ist. Ja, also du kannst ja jetzt übers Internet kaufen und musst jetzt nicht nur extra in ein Geschäft gehen, und es geht mit einem Klick, und wenn du das Geld nicht hast, dann geht das mit diesem Buy Now, Pay Later Prinzip. Also das heißt, du musst nicht einmal mehr zu jemandem persönlich hingehen und dich überwinden und den überzeugen, dass er dir ein Geld borgt, ne? Sondern mit einem Klick ist das alles da und die ganzen Hürden sind dir genommen, damit du schneller das konsumieren kannst, ja, was du haben wolltest.
Ich habe in diesem Zusammenhang eine Buchempfehlung, weil die liegt schon ein bisschen länger her. Ich habe das Buch gelesen, wie meine erste Tochter, die schon 18 Jahre alt ist, auf die Welt gekommen ist, hat mir das eine Freundin danach, glaube ich, ein, zwei Jahre später empfohlen, und das heißt Die verkaufte Kindheit. Und das ist von einer Redakteurin geschrieben, die in der Wochenzeitung Die Zeit, also deutsche Zeitung, arbeitet. Und die hat wirklich akribisch recherchiert bei ganz vielen Unternehmen, die Kinderprodukte erzeugen, also von Lego über Haber, also über alle. Und das hat mich damals so zum Denken angeregt, weil es war mir bis dahin nicht ganz so bewusst. Zum Beispiel, wenn du, finde ich, das erste Kind hast, da bemühst du dich ja noch sehr, dass du alles richtig machst, und von Holzspielzeug bis über, also man versucht halt irgendwie pädagogisch wertvolle Dinge zu unternehmen mit dem Kind, ja, um das Potenzial möglichst zu entfalten. Und ich fand es so spannend, dass sie unter anderem zum Beispiel festgestellt hatte, dass früher so Lego-Bausteine eigentlich immer sehr neutral gehalten waren. Das heißt, das hat die Kreativität unheimlich angeregt. Und später ist es aber gekommen, dass man immer mehr Themen hatte. Also du hast dann zum Beispiel Krankenhausset, da haben sie halt Krankenschwester und Arzt, und das war nicht nur ein Auto, sondern ein Krankenwagen, und das schränkt ja dann schon die Kreativität ein. Und mit ganz vielen anderen Dingen, oder zum Beispiel, man hat dann auch aus Serien, die im Fernsehen liefen, wie Star Wars oder so, hat man dann zum Beispiel auch dann diese Bausteine bedruckt. Und sie hat eben aufmerksam gemacht, auch die Eltern, dass man schon ein bisschen achtsam sein muss, dass du es zwar gut meinst, aber diese Konsumgesellschaft eben die Kinder auch schon so als Zielgruppe, so wie du es beschreibst, ja, auch offline, also jetzt nicht nur online, sogar auch offline, als Zielgruppe für sich erkannt hat und sie von klein auf eigentlich auch versucht, immer mehr in diese Richtung zu lenken, und dass wir als Eltern eben achtsam sein sollten, dass wir von klein auf auch so ein bisschen ein Bewusstsein bei den Kindern auch schaffen.
Ja, aber du hast da was vorhin angesprochen, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Das ist auch dieses, weil es gibt ja bestimmte Bedürfnisse, die man hat, und sicher ein Bedürfnis, das Grundbedürfnis, was sicher alle Menschen haben, alle möchten eigentlich gerne geliebt werden, ne? Hinter dem steckt ja sehr vieles. Dieser Wunsch, dass man wo dazugehört und nicht ausgeschlossen ist, ja, oder auch vielleicht auch mal, ich meine, das ist ein anderes Thema, aber das Wunsch, etwas Neues auszuprobieren, ne? Die Welt zu entdecken, das sind ja alles Themen, die ja Jugendliche ja auch bewegen, ja, und ich finde es halt schön, wenn man Möglichkeiten findet, diese Gespräche auch zu führen, ja, damit das nicht nur, weil man sucht sich ja Quellen der Orientierung, und die werden dann eben auch öfters eben durch über Influencer, über Social Media und so weiter gesucht, auch diese Verbindung wird gesucht, ja. Und wenn man dann das Gefühl hat, ich kann aber nur dazugehören, wenn ich bestimmte Dinge mir erkaufe, Ja, sonst werde ich nicht angesehen, sonst werde ich nicht dazugehören, sonst werde ich nicht geliebt, sonst werde ich vielleicht abgewertet und solche Sachen, dann ist das natürlich schon problematischer. Und ich denke, es ist es auf jeden Fall wert, einfach darüber nachzudenken, ja, und sich miteinander auszutauschen.
Ich habe gedacht, dass wir vielleicht auch ganz kurz ein bisschen so praktische Dinge auch teilen könnten. Also zum einen, wie können wir als Eltern oder als Verwandte für unsere Kinder und Jugendliche heutzutage vorsorgen, in Zeiten der Inflation und so weiter. Und das zweite ist, welche konkreten Schritte könnten wir so im Alltag einbauen, dass unser Kind oder unsere Jugendlichen lernen, einen gesunden Umgang mit Geld zu haben. Und ich habe gedacht, ich würde vielleicht immer ein Stichwort sagen, Jasmin, und du könntest vielleicht sagen, was dir dazu einfällt.
Okay.
Okay?
Ja.
Stichwort Budget.
Ja, zum Budget. Ich glaube, dass das ein tolles Thema ist, was man eigentlich schon in der Volksschule beginnen kann. Dass das etwas ist, wo du dir sagst, okay, wir haben jetzt ein, ich sage jetzt Hausnummer, ja, 10 Euro Snackbudget. Wir suchen uns jetzt aus, was können wir damit kaufen, was können wir nicht damit kaufen. Ja, sollen wir Eis kaufen, Schokolade kaufen, da, dort und so weiter. Also dieses Gefühl einfach, dass du weißt, okay, es gibt eine begrenzte Anzahl, das ist mein Budget und ich muss mich halt entscheiden. So wie man sich in allem auf dieser Welt entscheiden muss, weil du hast ja auch nur begrenzte Zeit und musst dich entscheiden. Das ist ja auch eine Ressource, sonst bei Geld genauso. Ja, du hast begrenztes Geld und musst dich entscheiden, was ist mir jetzt wichtiger und warum. Ich glaube, was auch super ist, ist, wenn man diese Reflexion nachher hat. Ja, also wenn man Fehler gemacht hat, einen Fehlkauf gemacht hat. Wenn man mal, der hat etwas gekauft und dann ist er nachher drauf gekommen, jetzt habe ich aber das Geld nicht mehr für das andere, was ich auch gerne hätte.
Ja.
Dass man dann nicht einspringt und ihn dann rettet. Na, so. Außer es geht natürlich um Notfälle oder etwas Fundamentales. Ja, sondern, dass man dann eigentlich miteinander redet, aber in einem positiven Sinne. Ja, nicht jetzt so stark moralisieren. Okay, was würdest du nächstes Mal anders machen? Ja, und wenn du halt ein fixes Taschengeld hast, also zum Beispiel in dem Alter vielleicht lieber wöchentlich als monatlich, damit man ein besseres Gefühl dafür hat, dann hat der Weiser, okay, jetzt geht sich halt diese Woche oder nichts mehr aus, oder wenn ich meine Spartes für was anderes ausgegeben habe, vielleicht diesen Monat nichts mehr aus, aber beim nächsten Mal mache ich das anders. Und diese Erfahrung ist unheimlich wertvoll.
Stichwort Familienrat. Ich wollte das deswegen einbringen, weil ich das an sich ein sehr gutes Konzept finde.
Im Grunde geht es sicher darum, wie man darüber spricht. Haben wir eh schon vorhin angesprochen, ob ich jetzt positiv darüber spreche oder negativ darüber spreche. Aber weil du Familienrat gesagt hast, ich habe eine Freundin und die haben eine Idee gehabt, die fand ich großartig. Sie hat ein Kind, das ist, glaube ich, jetzt im Volksschulalter und eines im Kindergartenalter. Sie haben sich überlegt gehabt, na gut, wenn ich jetzt gerne mir das und das besorgen möchte, dann brauche ich ja Geld, muss ich auch Geld dafür verdienen. Ne? Und dann haben sie sich überlegt, na ja, wie verdient man eigentlich Geld, ne? Und dann kamen sie darauf in ihrem Gespräch, na ja, das ist dadurch, indem man jemanden anderen eine Last abnimmt und der einem dann dafür ein Geld gibt. Ja, also du überlegst dir einen Dienst, etwas, was ein anderer braucht, was du tun kannst, was du bieten kannst, entweder ein Produkt oder eine Dienstleistung, und dafür kannst du dann auch was verdienen. Und dann haben sich die zwei Kleinen etwas überlegt, ein bisschen beraten miteinander und haben gesehen, na ja, sie haben gute Beziehungen zu ihren Nachbarn und haben gesehen, ja, die müssen ja immer ihren Müll runterbringen, ne? Und Müll raustragen ist jetzt nicht jedermanns Lieblingsaktivität.
Ja.
Und dann haben sie sich gesagt, na ja, okay, also sie würden zum Nachbarn gehen und für so 50 Cent oder sowas sagen, dafür bringe ich dir den Müll runter. Und das ist ganz gut angekommen in ihrem Wohnhaus. Und so haben sie sich dann angefangen, ihr Geld zu verdienen, aber auch diese Selbstwirksamkeit zu spüren und dann auch zu berechnen und sich zu überlegen, okay, und wie teilen wir uns das jetzt auf und was können wir damit machen? Also es war etwas, das auch mit Freude gemacht worden ist. Ja, also etwas mit Freude. Sie haben gesehen, sie können etwas bewirken und sie haben gesehen, dass sich auch die anderen Nachbarn freuen. Solche Dinge, also wenn die entstehen halt durch das Gespräch miteinander, und das fand ich eigentlich einen sehr schönen Ansatz, und das fördert halt auch schon das unternehmerische, wirtschaftliche Denken,
ja,
spielerisch.
Ja.
Ja. Und vor allem, das finde ich auch ganz besonders, es fördert die Beziehungen in der Nachbarschaft, die Geschwister untereinander, weil du schon was gemeinsam Sinnvolles unternimmst, und auch die Beziehungen zwischen den Eltern und den Kindern, ja, weil du dich da ja vielleicht auch mit ihnen mitfreust und sie einfach ermutigst und ihr Selbstwertgefühl auch oder Selbstbewusstsein dadurch auch steigt.
Ja, das finde ich ein richtig schönes Beispiel. Dann habe ich einen Stichpunkt Erbengesellschaft, weil ich glaube, in so einem Podcast, es ist manchmal auch, glaube ich, wichtig, so ein bisschen nuancierter das Thema anzusehen, weil je natürlich nach Lebensrealität haben Eltern und Erwachsene ja unterschiedliche Themen. Ja, du hast das eine Thema, wo das Geld wirklich sehr, sehr knapp ist und du möchtest nicht, dass dein Kind immer das Mindset hat, ach, wir haben nicht genug Ressourcen, auch wenn es so ist, aber die Eltern sagen selber, sie merken dann, es ist irgendwie so ein Mangeldenken, das wollen sie eigentlich auch nicht, aber was tun, ja? Dann hast du die Lebensrealität wieder von einem anderen Extrem, das sagt, okay, wir haben einen gewissen Wohlstand uns erarbeitet und der ist jetzt auch nicht ganz unsichtbar fürs Kind, also wie man wohnt und weiß ich nicht, wohin man fährt und wie man fährt und so weiter. Und die haben dann die Sorge, also die sagen dann auch zu mir, du, ich möchte jetzt auf keinen Fall, dass mein Kind Hängematte-Typologie wird und dann nicht eine Ausbildung macht und tüchtig ist. Und also die möchten ja auch, dass das Kind irgendwie dann einen gesunden Umgang mit Geld hat. Und gesunder Umgang mit Geld bedeutet für mich schon, dass du selber auch dafür tätig bist. Also dass du jetzt nicht Privatier bist, nur weil deine Eltern dann gearbeitet haben, dass du dann nichts mehr machst. Ja, so. Und die haben dann zum Beispiel gesagt, ja, dass sie zum Beispiel vieles den Kindern dann doch nicht sagen, weil sie Sorge haben, wenn sie da zu transparent sind, was es an Wohlstand gibt, dass diese Kinder dann überhaupt sich gar keine Motivation mehr sehen, selber was aufzubauen. Und wie siehst du das? Ja, also einerseits sagen sie, haben sie dafür viele Unterhaltungen nicht über Geld, die auch wichtig wären im Familienkreis, weil du das überhaupt aussparst aus Angst, dass dein Kind dann irgendwie vom Beruf Sohn und Tochter wird. Und auf der anderen Seite, ja, würden Sie gern wissen, was kann man machen, wenn man den Wohlstand hat, dass eben das Kind nicht vom Beruf Sohn oder Tochter wird? Das ist meine Frage.
Ich finde, das kommt halt ganz stark auf deine Lebensphilosophie drauf an. Ja? Also ich finde, was ist der Wert an Arbeit, ja, für dich? Weil es gibt ja manche Menschen, die denken sich, naja, Arbeit, das muss man halt machen, um zu überleben, aber eigentlich müsste man schauen, dass man so wenig wie möglich arbeitet, ja. Und andere sehen Arbeit als einen Beitrag zur Gesellschaft, einen Beitrag zum eigenen Wachstum, eine Notwendigkeit, dass überhaupt Gesellschaft funktioniert. Ja, also kurz gesagt, wenn wir gar keine Menschen mehr haben, die Krankenschwester, Ärzte sein möchten, die irgendwie Lehrer sein möchten und so weiter, was passiert mit unserer Gesellschaft? Also es ist ja etwas, das wir brauchen. Es ist auch etwas, denke ich, also dieses sinnvolle, das Gefühl, einen Sinn zu haben, ja, und auch irgendwo mit anderen Menschen verbunden zu sein, ist etwas ganz Essentielles. Und es ist ja das Thema, dass einfach viele Menschen zum Beispiel dann Depressionen und so weiter auch haben. Nicht nur deswegen, es gibt ja verschiedene Gründe dafür, warum Menschen Depressionen erleiden, aber mitunter gibt es auch diese Form, wo das Menschen haben, weil sie einfach den Sinn nicht sehen, ja, einen Sinn nicht darin sehen, wozu mache ich das überhaupt, ja. Und das ist ja ganz oft so, dass man vor allem schwere Lebenskrisen dann bewältigen kann, wenn man einen Grund dafür sieht. Ja, also ich sehe einen Grund, warum ich eigentlich noch weiterleben will, einen Grund, warum ich mich jetzt so extrem anstrenge für mein Kind oder sonst noch etwas. Ja, also und da spielt Arbeit halt eine große Rolle. Ja, also das heißt, wenn du in dieser Situation bist, dass du eigentlich nicht fürs Geld arbeiten musst, ja, ist die Frage, wofür möchte ich meine Lebenszeit und meine Energie aufwenden? Und ich finde es an sich, es gibt ja auch einfach Menschen, wo halt die ganzen Grundbedürfnisse aufgrund ihrer Situation, ihres Erbes oder was auch immer, einfach gestillt sind, ja, und die eben genug Geld dafür zur Verfügung haben. Und dann sucht man sich halt eben etwas anderes, wo man einen Beitrag leisten kann. Das Problem ist ja einfach nur mal dann, wenn du in dir selbst nicht mehr deinen Platz nicht findest, ja, und gar nicht mehr weißt, wozu bin ich überhaupt hier und ist doch eh alles egal, weil es hat eh alles keine Konsequenzen und so weiter. Also das sind, glaube ich, eher die Themen. Und das hat dann für mich weniger damit zu tun, ob ich meinem Kind sage, ob wir Geld haben oder nicht. Weil wenn nur Geld deine Motivation zum Arbeiten ist, ich glaube, das wird nicht ausreichen, vor allem in einer Zeit, wo sich sehr vieles verändern wird. Also jetzt leben wir zwar noch in einer Zeit, wo wir sehen, ja, die Schere zwischen Arm und Reich geht auseinander, zwischen den Ländern, innerhalb der Länder und so weiter. Gleichzeitig leben wir in einer Zeit mit enormem technologischen Fortschritt, wo eben die viele auch schon anfangen darüber zu reden und zu sagen, Mensch, eigentlich wird irgendwann der Punkt kommen, wo wir noch viel weniger Stunden arbeiten, so wie damals, wo die Menschen halt 12 Stunden am Tag oder gar keinen Urlaub gehabt haben und so weiter gearbeitet haben und dann durch die Erfindungen der Maschinen und so weiter sehr vieles abgenommen hat und an Notwendigkeit und man eigentlich dann 8-Stunden-Tag eingeführt hat und so weiter. Ja, also die Technologie, die hilft uns ja, dass wir uns weniger quasi für die Grundbedürfnisse so extrem anstrengen müssen, zumindest dort, wo man Zugang dazu hat. Aber trotzdem wird dann die Frage sein, was mache ich mit meiner Zeit? Und ich glaube, dieser Wohlstand, ich weiß jetzt nicht, welche Generation es treffen wird, aber irgendwann kommt eben diese Generation, wird schon daherkommen, wo eben so viel weniger wegen dem Geld oder wegen dem Überleben so arbeiten muss und viel mehr eigentlich, um eine Gesellschaft zusammenzuhalten auf sozialer Ebene. Das ist zumindest meine Sicht der Dinge. Ja.
Also ich habe eine Filmempfehlung zu diesem Thema. Und zwar heißt es Die gefährlichsten Schulwege der Welt. Und da gibt es 2 Staffeln. Und wir haben jetzt begonnen, als Familie das anzusehen. Also wir haben schon Kenia, Nepal, Himalaya gesehen. Und das ist, glaube ich, zu deinem Punkt eigentlich dieses Wozu. Ich glaube, dass wenn wir in Ländern leben, wo du trotzdem noch einen gewissen Wohlstand hast. Also bei uns ist natürlich auch so, dass die Mittelschicht jetzt immer mehr bröckelt und dass du diese Extreme zwischen Armut und Reichtum zunehmen, aber noch nicht in dem Ausmaß wie in anderen Ländern.
Nicht mal annähernd
in genau. dem Ausmaß. Und ich sage mal trotzdem, wenn du das zum Beispiel als Familie ansiehst, was Menschen auf sich nehmen, damit ihre Kinder Bildung bekommen. Und was die Kinder auf sich nehmen, damit sie Bildung bekommen. Und ich finde, wenn unsere Kinder, also ich würde das ja flächendeckend in allen Schulen, würde ich das zeigen, weil du lernst so viel über andere Kulturen und über andere Sitten. Aber vor allem lernst du darüber, dass eigentlich Bildung das war, wo wir immer einen zivilisatorischen Fortschritt geschafft haben und die Gesellschaft vorangekommen ist. Und ich beobachte jetzt schon, dass diese Freude, sich weiterzubilden und dass das wieder mehr genährt werden muss. Und in diesem Film wird auch zum Beispiel, oder in dieser Dokumentationsreihe, wird aber auch deutlich, das ist jetzt auch nicht so, dass die nur die nettesten Lehrer dann dort hätten. Zum Beispiel diese eine Gruppe da, die bei den Maasai in Kenia lebt. Diese Kinder müssen dann wirklich die schlimmsten Herausforderungen da überstehen, bis sie in der Schule ankommen. Und dann werden sie auch noch so eigentlich geschimpft und vor allen Leuten sozusagen bloßgestellt, warum sie zu spät sind, nachdem sie diese Odyssee hinter sich haben. Und dann fand ich so interessant und die Kinder lachen dann, ja. Und die haben das, glaube ich, natürlich nicht angenehm empfunden. Aber ich glaube, die Freude, es geschafft zu haben, da zu sein, ist trotzdem größer. Und ich finde, wenn wir zum Beispiel unseren Kindern das mitgeben können, ja, diesen Umgang mit Geld ist ja für mich trotzdem immer vorgelagert, auch dieses, sich das zu erarbeiten, wie viel Freude das macht, dir was selber aufzubauen, denke ich, dass wenn man in Familien auch solche, es muss ja nicht diese Dokumentationsreihe, aber wenn man solche Dinge gemeinsam schaut, dass man dann auf einmal eine neue Perspektive auf diese Welt bekommt, ja. Und man kann, finde ich, auch so viel von anderen Ländern und Kulturen auch lernen und vieles kann man von uns lernen. Also ich glaube, jede Kultur kann halt voneinander etwas lernen und wenn man mehr das wieder so im Blickfeld hat, glaube ich, dass unsere Kinder und Jugendliche auch sehr profitieren. Und ich finde es so manchmal so schade, dass auf Social Media nicht zum Beispiel dann so Teaser laufen wie die gefährlichsten Schulwege der Welt. Ich glaube, das macht aber was mit einem, wenn ich das zum Beispiel sehe und nicht, welche neue Schuhmarke da in ist. Also ich würde.
Damit lässt sich eben nicht so gut Geld verdienen.
Ja, wahrscheinlich. Aber dafür hast du mehr gesunde und Gesellschaften. Ja, das ist ja, kommt auf Dauer trotzdem günstiger auch. Also du hast dann, wenn du viele Menschen hast, die gerne arbeiten, die gesund alt werden, dann ist es ja auch für die Gesellschaft weniger belastend, als wenn du so viele Menschen hast, die dann eigentlich sich keinen Sinn mehr in der Arbeit sehen und dann traurig und krank werden. Ja, das ist jetzt auch nicht das Thema. Ich wollte dich was anderes noch fragen. Zum einen, wie würdest du heutzutage als Eltern investieren fürs Kind? Also sagen wir, du möchtest, dass der mal eine gute Ausbildung machen kann und früher hat man halt Sparbuch gehabt und das sollte man natürlich immer noch haben, aber aufgrund der Inflation ist es dann, bis das Kind groß ist, in 20 Jahren halt nicht mehr so viel wert, wie es heute wert ist. Das heißt, man muss ja irgendwie Alternativen haben. Und was würdest du machen, wenn du Kinder hättest und gern für sie vorsorgen möchtest und auch die materiellen Mittel hättest, dass du vorsorgst?
Also ich fand es ja ganz spannend. Ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob das schon umgesetzt worden ist, aber die Idee ist auf jeden Fall angesprochen worden in den USA, dass sie die Regierung überlegt hatte, für Kinder, die geboren werden, dass sie alle jeweils ein Konto bekommen mit $1,000, die eben in ein Top-Aktiendepot investiert ist, also in den Top-Unternehmen, wo dann auch Eltern immer wieder was dazu zahlen können und das sich dann eben über die Jahre entwickelt. Ob das tatsächlich umgesetzt wird, das weiß ich nicht, aber es ist etwas, das angesprochen worden ist. Und ich denke eigentlich, dass das Sparbuch, aber wie gesagt, ich bin da kein Finanzberater, kann das nicht sagen, aber für mich, ich persönlich denke, dass das Sparbuch von gestern, ja, also heute ist das sicher eine Art Aktiendepot, Golddepot und solche Dinge, wo ich hinein investieren würde. Ja, weil du bist dann einfach mehr angebunden an die Wirtschaft, ja, an die Erfolge der Wirtschaft. Du merkst einfach das, oder ich merke es an mir selber natürlich, ich habe investiert, du nimmst einfach Anteil an diesem Wachstum, den ich sonst nicht hätte. Wenn das jetzt am Sparbuch gelegen wäre, dann wäre es mit der Inflation aufgefressen worden und so ist einfach das Vermögen gewachsen. Und das finde ich eigentlich schon schön, wenn man das wenn man die Möglichkeit hat, dass man das macht, würde ich auf jeden Fall machen.
Es ist trotzdem so, es ist immer gut, dass man einige Monate natürlich auf einem Sparbuch auch Geld hat. Also für Waschmaschine das, jenes, dieses, also die kaputt geht.
Ja, und etwas anderes, was ich auch noch glaube, man sagt das natürlich immer, es ist anders, wenn man dann Kinder hat, das ist, glaube ich, ganz klar. Aber was mir auch wichtig wäre, wäre dieses eben nicht mit zu viel Konsumgütern eigentlich jemanden zuschütten. Ja, also ich habe da auch in diesem Buch gelesen, das fand ich so spannend, dass eigentlich, stell dir vor, Beethoven und Mozart oder auch, sagen wir mal, Schiele oder Hoffmannsthal und so weiter, die ganzen Künstler, die waren ja alle schon, als Jugendliche haben sie schon sämtliche ihre Kunstwerke eigentlich schon kreiert. Wenn man denen allen iPad und Handy in die Hand gedrückt hätte, wie viel von dem, was wir heute haben, an diesen Kunstwerken, würden wir dann heute wirklich haben? Ne? Also wenn die das gehabt hätten. Und was fördert eigentlich die Kreativität von Kindern und Jugendlichen? Was fördert denn? Und das ist oft die Langeweile am Anfang. Du musst das ein bisschen durchhalten, sagt man. Ne? Bist du dann? Und wenn du jetzt, sagen wir mal, auch wenn du jetzt malst, ja, dann musst du jetzt nicht die besten, tollsten, teuersten Stifte haben, Riesenauswahl, sondern wenn du diese Begrenztheit, ja, die macht einen anscheinend kreativer. Ja, dass man eben diese Grenzen hat und dann was draus machen muss. Und das würde ich sicher auch, weil das ist dieser innere Reichtum, ja, dass du das Gefühl hast, ich kann etwas aus mir raus schaffen, aus meinen Talenten, aus meinen Fähigkeiten. Das, ich glaube, dass das was mit einem macht. Und dann das Thema Freude, was du gesagt hast. Wie kultiviert man Freude? Und das sind, glaube ich, würde ich sicher etwas ein Thema sein, womit man sich auseinandersetzt. Aber natürlich freut man sich, wenn das Kind was geschenkt bekommt und es freut sich dann voll und so, ja. Aber was hilft wirklich, na, dass man sich richtig, richtig freut im Leben? Und dazu gehört eben auch, irgendwo habe ich das auch gelesen, die Freude ist auch ein Kind der Entbehrung. Ja, also natürlich, wenn du längere Zeit etwas nicht gehabt hast und dann bekommst du es, ja, dann freust du dich, kannst du dich einfach ganz anders darüber freuen. Ja, haben wir eh schon am Anfang angesprochen, als wenn es sowieso im Überfluss schon da war.
Ich habe auch letztens mit einer Freundin gesprochen, das fand ich so schön, die hatte jetzt Geburtstag und sie hat auch 3 Kinder so im Volksschul- und Gymnasiumalter. Und sie meinte dann, ja, du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr die Kinder eine Freude hatten, mir so einen Geburtstagsbrunch zuzubereiten. Und also mit Obstsalat, das, jenes, dieses. Und mein jüngster Sohn durfte am Vortag auch war auch dort dabei, um Kekse zu backen, auch für diesen Geburtstag. Und die hatten ja so eine Freude. Und wir haben dann uns auch ausgetauscht, dass ich glaube, dass man ja an sich alle Eltern das Beste für ihr Kind möchten. Und ich glaube, zu erkennen in dieser Konsumwelt, in dieser lauten, schrillen Konsumwelt, ja, dass unsere Kinder so viel Freude haben auch daran, dass sie gemeinsam was machen, gemeinsam für andere was machen.
Für andere was machen.
Ja, genau. Also dass man da wirklich auch mal innehält und sagt, okay, wir wollen alle das Beste und dass wir einfach ab und zu in uns gehen und uns vielleicht gegenseitig auch ermutigen, dass das Beste eben nicht immer im Konsum zu finden ist, sondern eigentlich auch in Freundschaft, in eben, dass man nicht alles sofort bekommt, dass man erkennt, dass wenn etwas begrenzt ist, dann hat man vielleicht sogar noch sehr viel mehr Freude daran, ja. Das, was früher so dieser Sonntagsbraten und das Sonntagskleid war und diese Dinge, die hatten schon alle was für sich, ja. Also ja, alles.
Was Besonderes.
Ja,
war.
Genau, weil es dann noch was Besonderes war.
Ja, und das, du hast einen Punkt, den du angesprochen hast mit dem Teilen. Ich glaube, dass das ein Riesenthema ist. Also das merkt man ja auch jetzt immer mehr diesen Podcasts und Inhalten, die sich eben mit Sinnstiften Themen befassen, dieses Geben, ja, das ist etwas, was uns auch eine Freude bereitet. Ja, viele Leute sagen, ja, mir ist viel gegeben worden, ich möchte auch anderen etwas geben, ich möchte etwas bewirken. Ganz oft, auch wenn wir das Thema Arbeit angesprochen haben, wie oft hört man, dass das Leute sagen, ja, ich möchte für etwas arbeiten, wo ich dann einen Impact merke, wo ich merke, das hat eine Auswirkung, eine positive Auswirkung auf die Welt, auf die Umwelt, auf meine Mitmenschen, auf irgendetwas. Also das ist ja auch ein starker Wunsch, den man hat. Ja, also dieses Geben, ich glaube, dass das etwas Natürliches ist. Nicht nur das Nehmen, nicht nur das Ansparen, sondern das Sparen wofür, damit man eben etwas Sinnvolles damit machen kann. Und sinnvoll, also wenn du mich fragst, sehr sinnvoll ist auch immer das, wo man auch seine Beziehungen pflegt. Ja, wie schön ist das, vielleicht noch zum Abschluss, eine Geschichte, an die ich mich eben sehr gut erinnere. Unsere Schwester Ellie, die war damals, wie alt war sie denn da, 11, 12 Jahre alt oder so, die hat ihr Geld gespart und eines Tages, und ich bin ja, war ich so 6 Jahre alt ungefähr, 6, 7 Jahre alt, ist die Ellie gekommen und ich hatte eine Lieblingsserie und sie ist gekommen mit einem Stofftier aus meiner Lieblingsserie. Und sie hat tatsächlich ihr ganzes Erspartes, sie hat 6 Monate, 7 Monate, 8 Monate irgendwie so gespart gehabt, um mir dieses Stofftier zu kaufen. Und dann war ihr Gespartes natürlich weg, ja. Und
aber du hast es dir bis heute gemerkt,
und
oder?
Ich habe mir bis heute gemerkt, dass ich eine ältere Schwester habe. Und ich habe auch tatsächlich 2 großzügige ältere Schwestern. Und ich habe mir bis heute gemerkt, ja, dass meine Schwester alles, was sie da hatte, weggegeben hat, um mir voller Freude dieser Stoff dir als Überraschung zu schenken. Diese Beziehungen, ja, also in die wir hinein investieren, das ist, glaube ich, das Kostbarste, das wir haben, unter anderem das Kostbarste, was wir haben, und ist auch in diesen, wie sagt man, Langlebigkeitsstudien und so weiter auch nachgewiesen, dass die Beziehungen der wesentlichste Teil eigentlich in der Gesundheit sind, ausschlaggebendste Teil sind für ein langes, gesundes Leben.
Du, Jasmin, eine Frage, die ich zum Abschluss dir stellen möchte. Wann fühlst du dich wirklich reich?
Kennst du den Spruch, man ist reich, wenn es reicht?
Vielleicht kannst du es ein bisschen erläutern.
Naja, es ist dieses Gefühl, ja, dass du das Gefühl hast, es reicht. Und das ist ja bei jedem unterschiedlich. Ja, und einer kann finanziell super reich sein und das nie das Gefühl haben, dass es reicht. Und ich glaube, dann bist du einfach nicht reich. Und wenn du aber das Gefühl hast, es reicht und du bist zufrieden, ja, in dir drinnen, da habe ich eigentlich schon meistens das Gefühl, dass ich reich bin. Und vor allem dann, wenn ich im Vertrauen lebe. Ja, also in den Momenten, wo ich dieses Urvertrauen habe oder Gottvertrauen habe, wie man auch immer das nennen mag, ja. Also wo ich einfach das Vertrauen habe, so wie es ist, ist schon okay und die Zukunft, das wird schon gut werden. Ich werde mich anstrengen, aber ich bin auch gut aufgehoben, weil es etwas einfach Größeres gibt im Leben, ja. Das macht für mich, das sind die Momente, wo ich mich interessanterweise am reichsten fühle.
Vielen Dank, Jasmin, dass du das mit uns geteilt hast. Ist ja auch sehr privat. Aber ich glaube, das macht ja diesen Podcast auch hoffentlich so interessant, dass wir bemüht sind, wirklich in offenen und ehrlichen Gesprächen all das, was wir in den letzten 20, 25, 30, 35 Jahren, gehe jetzt nicht auf das genaue Alter von dir ein, gelernt haben, zu teilen. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich habe viel gelernt, viele neue Impulse für mich mitgenommen. An unsere Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und Zuhörerinnen natürlich. Unsere nächste Podcast-Folge wird auch sehr, sehr spannend. Da werde ich mit einer Freundin sprechen, die eine Expertin für Frauengesundheit ist. Und ein Element für Wohlstand ist ja auch das Thema der Gesundheit, wobei ich an dieser Stelle wirklich sagen möchte, ich finde, man kann durchaus sich wirklich, wirklich reich fühlen, auch wenn man sich nicht in einer Top-Gesundheitsphase seines Lebens befindet. Ich habe auch Freundinnen, die gesundheitlich sehr angeschlagen sind oder kenne auch viele, die gesundheitlich angeschlagen sind. Und ich finde es wirklich beachtlich, wie die noch ein lebenswertes Leben führen können. Und diese Freundin, die ich eingeladen habe für den nächsten Podcast, ist eine ganz interessante Persönlichkeit, weil sie alleine zwei Kinder aufzieht, ein Haus gebaut hat, eine große Freude an ihrem Beruf hat. Und ich finde, sie ist ein Beispiel dafür auch, wie man, auch wenn man vielleicht jetzt nicht diesen finanziellen Background von zu Hause hat, wie man sich auch ein sehr wirklich reiches Leben aufbauen kann. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.
Mit freundlicher Unterstützung der Partnerbank. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die dargebotenen Inhalte die persönliche Marktmeinung der Redaktion bzw. der Gäste zum Zeitpunkt der Aufnahme widerspiegeln. Und diese können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Die Bank übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen. Die besprochenen Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen und unverbindlichen Information. Dieser Podcast stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von physischen Gold- und Finanzprodukten dar. Jede Investition birgt Risiken bis hin zum Totalverlust. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Performance. Wir übernehmen daher keine Haftung für Entscheidungen, die Sie basierend auf diesem Podcast treffen. Dieser Podcast kann eine individuelle, auf die persönlichen Verhältnisse des Hörers zugeschnittene Beratung durch einen qualifizierten Vermögensberater nicht ersetzen.